Ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht, kann ich direkt klicken. Drei Gleichnisse, eine Botschaft ist das Thema. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Katastrophentourismus. Das war beim Elbe-Hochwasser 2006. Da kamen dann extra Leute, die sehen wollten, wie das Haus untergeht oder wie der Mann versucht, sein Haus zu retten. Der war etwas pfiffig und hat ein Schild aufgestellt, gucken 5 Euro, mithelfen kostenlos. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in einer Notsituation war. Ein Polizist hat gesagt, es gibt eigentlich drei Gruppen von Menschen, die dann da sind. Einmal außer dem Betroffenen selber. Es gibt also die Besserwisser, die an den Unfallstellen auftauchen und sofort wissen, warum der Unfall passiert ist, wie man hätte das vermeiden können, wie das alles gewesen ist, die sich genau auskennen. Dann gibt es, wie auf diesem Bild, die Gaffer, die einfach nur gucken und schauen wollen, was ist da passiert, wie geht's denen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die Helfer. Das sind dann eben die vom Roten Kreuz oder Feuerwehrleute oder einfach Menschen, die Zivilcourage zeigen und anpacken. Ich möchte euch mal fragen, wenn ihr in so eine Situation kommt, welche Gruppe wäre euch am liebsten? Ich denke, wir müssen nicht lange überlegen. Wir wären sehr dankbar, wenn wir Helfer anträfen, die eben für uns da sind. Ich möchte mit euch heute über Lukas 15, ich werde das nicht auslegen, in allen Details, die Geschichte kennt ihr. Aber wir hatten Pastorentagung in Langeoog und da hat der Referent, Peloretti hieß der, einige Gedanken gesagt, die habe ich mitgeschrieben und dann ausgebaut. Also manches kommt von ihm, manches auch von mir. Aber ich fand das sehr hilfreich. Er hat diese Gleichnis in Lukas 15 aufgegriffen. Und er sagt, oder macht deutlich, Jesus wendet sich in diesen Gleichnissen in Lukas 15 an Besserwisser, an Menschen, die alles besser wissen, die religiöse Elite, die gesagt hat, wir wissen, wie das laufen muss. Und die eben manchmal sehr hart sind. Und Jesus wendet sich an sie mit drei Geschichten. Er spricht von dem Schaf, das verloren geht. Er spricht von einer Frau, die eine Münze verliert, einen Großteil ihres Vermögens und die bekannte Geschichte von dem Sohn, der seinen Vater verlässt. Ich habe die Predigt überschrieben, drei Gleichnisse, eine Botschaft. Warum? Weil in allen drei Gleichnissen werden drei Punkte deutlich. Das, was verloren ist, ist Gott oder den Menschen sehr wichtig. Ein zweiter Gedanke ist, es wird eine Suchaktion ausgelöst, dass derjenige, der eben etwas verloren hat, macht sich auf die Suche. Und das dritte war, als die Menschen es finden, dann gibt es ein großes Freudenfest. Und anhand dieses Textes möchte ich mit euch drei Gedanken durchgehen. Das erste habe ich überschrieben, prüfe deine Herzenshaltung. Es gibt einen Mann, der war als Missionar in Afrika, darum hat er einen afrikanischen Nachnamen, Gottfried, deutscher Vorname Gottfried Osei Mensa. Er sagt, die Hauptgefahr für jede christliche Organisation ist der Verlust der geistlichen Sicht. Dass wir als Gemeinden nicht mehr wissen, warum machen wir eigentlich, was wir machen. Dass wir gar nicht mehr fragen, Gott, was willst du für uns? Manchmal werkelt man vielleicht vor sich hin. Auch in Gemeinden gibt es Besserwisser, manchmal Menschen, die Sicht Gottes aus dem Blick verloren haben. Wir kennen also die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Die Geschichte könnte auch so weitergehen. Wir wissen, der Mann besaß 100 Schafe, eins geht verloren, man könnte auch sagen, und der Mann feierte fröhlich mit den 99 übrig gebliebenen Schafen. Und da hat der Peloretti gesagt, wo steht das in der Bibel? In 1. Käse 1, Vers 1. Er hat gesagt, das ist Mist. Kein Hirte würde sich freuen, dass er 99 Schafe übrig hat. Wir haben hier Felix gesehen bei der Segnung, und eins unserer Kinder ging auch mal kurzfristig verlustig. Da haben wir doch nicht gesagt, wir haben noch zwei, ist schön. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach dem verlorenen Schaf. Das ist doch logisch. Also diese Sicht, das, was verloren ist, ist wichtig. Und das will Jesus zuerst den Menschen sagen. Das Verlorene, das ist Gott wichtig. Das liegt ihm am Herzen. Gott sagt auch nicht, naja, ich habe noch einige Leute übrig. Was soll's, ich feiere mit dem Rest. Sondern die Menschen, die ihm weglaufen, die ihren eigenen Weg gehen wollen, denen geht Gott nach. Das wichtigste Wissen ist zu wissen, was wichtig ist, hat jemand gesagt. Und Jesus, der hat das gewusst, was wichtig ist. Wenn man Jesus gefragt hatte, Jesus, was ist dir wichtig? Das, was wir hier sehen, Lukas 19, Vers 10, das Programm von Jesus, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das war Jesus wichtig. Ich möchte Menschen erreichen. Ich möchte nicht, dass Menschen von mir weglaufen. Und wenn Jesus von Verlorenen spricht, dann ist das nicht abwertend gemeint, irgendwie minderwertig, sondern er spricht von Menschen, die eben Gottes Gnade noch nicht erkannt haben, aber die ihm am Herzen liegen, deren, also Gottes Herz brennt für solche Menschen. Viele von euch kenne ich nicht, manche noch von früher, aber eins kann ich euch sagen, niemand, der heute Morgen hier sitzt, ist Gott egal. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal was in deinem Leben geschehen ist, hier ist niemand heute Morgen, von dem Gott sagen würde, der ist mir egal. Und wenn du vielleicht Gott weggelaufen bist, deinen eigenen Weg gehst, Gott lässt dich nicht los. Der geht dir nach. Der sucht dich, weil du ihm wichtig bist. Und das ist dieser Gedanke, den Jesus uns hier mitgeben will. Wisst ihr, und für Jesus ist es auch nicht wichtig und für Gott, warum jemand verloren gegangen ist. Warum der eben seinen eigenen Weg gegangen ist. Beim Schaf kann es sein, dass es vielleicht unabsichtlich verloren gegangen ist, dass es sich so den Weg irgendwo lang gefressen hat, hat sich umgedreht, plötzlich gemerkt, wo sind die anderen? Die waren nicht mehr da. Und das Schaf, es kann sein, dass das gar nicht alleine zurück konnte. Das fand ich interessant, was Peloretti gesagt hatte, was ich noch nie gelesen habe oder nie aufgefallen ist, sagen wir so, gelesen habe ich schon, er hat geschrieben, wenn man dieses Bibelwort liest, und wenn er es, also das Schaf, gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Und er hat gesagt, warum trägt Jesus eigentlich das Schaf? Kann das sein, dass das Schaf vielleicht gar nicht mehr laufen konnte? Dass es irgendwo verletzt in einem Gebüsch stecken geblieben ist, sich vielleicht das Bein verletzt hat oder irgendwie was in die Hufe getreten hat, in die Zehen, dass es nicht mehr gehen konnte. Jesus trägt das Schaf nach Hause. Und er ist ihm egal, warum es verloren gegangen ist. So gibt es Menschen, die manchmal sich von Gott entfernen und das vielleicht gar nicht mitkriegen, dass sie sich immer weiter von Gott entfernen und trotzdem geht Gott ihnen nach, auch wenn sie vielleicht irgendwo verletzt sind, möchte Gott sie erreichen. Bei der Münze ist es anderes. Die Münze geht verloren, weil die Frau sie fallen gelassen hat. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die werden von anderen Menschen fallen gelassen. Die werden so schlecht behandelt, dass sie vielleicht irgendwie zusammenbrechen oder erleben was Schlimmes von anderen Menschen und sind tief verletzt. Sitzen vielleicht zu Hause und weinen oder kommen ganz weit weg von Gott, weil Menschen sie fallen gelassen haben. Und das Schöne ist, Gott kümmert sich auch um eben diese Fallengelassenen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, bei dem war das vielleicht eine andere Geschichte. Der hat sich vielleicht selber überschätzt und Gott hat er unterschätzt. Der hat gedacht, ich komme, die Welt gehört mir und musste feststellen, dass die Welt doch nicht ihm gehört hat, dass seine Lebenseinstellung und seine Ziele irgendwann zerbrochen sind. Und er hat Gott unterschätzt. Das wird in diesem Gleichnis auch deutlich. Ich möchte das mal auf die FEG in Bünde übertragen. Auf was müssen wir also achten? Wir müssen regelmäßig fragen, was hat Priorität? Was ist das Wichtige, was uns auszeichnet? Sind uns Menschen, die Jesus nicht kennen, wirklich wichtig? Jeder von uns würde sagen, natürlich ist das so. Aber manchmal hat das so einen Stellenwert, wie wenn wir sagen, Mose zog mit dem Volk durch das Rote Meer oder David hat mit einer Schleuder, mit einer Flitsche den Goliath besiegt. Dann ist das so eine theologische Richtigkeit. Aber ist es uns wirklich wichtig? Prägt uns das? Als Christen, ich, du, wir müssen immer wieder bitten, dass wir diese Herzenshaltung von Jesus bekommen, der eben Menschen erreichen will. Wie kann man das tun? Also, dass man bittet, Herr, lehre mich, dass ich Menschen so lieben kann, wenigstens ein Stück weit so lieben kann, wie du das tust. dass man Gott regelmäßig darum bittet, dass man Zeit mit Menschen verbringt. Wisst ihr, ich sitze gerne im Büro und ich habe vor kurzem mal eine Geschichte gelesen, das passiert mir nicht oft, aber danach saß ich im Büro und hatte Tränen in den Augen, weil in dieser Geschichte ging es um einen König, der zwei Söhne hatte. Und dieser König schickt seine zwei Söhne los, damit er rausfinden kann, wer später König wird. Und der eine Sohn ist so ein Typ vielleicht wie ich, der geht los und baut ganz viel und macht ganz viel, baut Gebäude, baut Straßen und ähnliche Dinge und hat viel erreicht. Und der zweite Sohn, den er losschickt, der baut nicht ganz so viel, auch einiges, aber der macht etwas anderes, egal in welches Dorf er kommt, er spricht erstmal mit den Menschen, er nimmt sich Zeit, er kümmert sich um ihre Probleme und Sorgen. Und als die Söhne zurückkommen, geht der Vater mit beiden Söhnen nochmal den Weg lang, den sie gegangen sind. Und das Interessante ist, der erste Sohn, der so viel gebaut hat, von dem war vieles schon wieder kaputt oder nicht in Ordnung, manches hat vielleicht auch nicht funktioniert, manches war ganz gut. Aber bei dem zweiten Sohn war es so, überall, wo der Vater mit seinem Sohn hingekommen ist, wurde er freundlich begrüßt. Die Menschen haben sich gefreut, ihn zu sehen und sie waren dankbar. Wisst ihr, da habe ich gedacht, für mich, dass Gott zu mir gesprochen hat, sozusagen, Frank, du magst es gern, Dinge zu tun, im Büro zu sitzen, das ist alles gut und wichtig. Aber liebst du die Menschen? Hast du die Menschen wirklich lieb? Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage, die Gott mir stellt, sondern auch dir stellen möchte. Ist dir wichtig, was du erreichst, oder ist dir wichtig, dass Menschen dich kennen, dass Menschen dich mögen, dass du Kontakt mit Menschen hast? Der zweite Gedanke, klinke dich ein in den Suchauftrag, dass man dann eben losgeht und auch wirklich sucht. Eine Familie hat das erlebt, die kam morgens in ihr Zimmer, in das Zimmer der Tochter, also eines ihrer Kinder, und das Kind war nicht da. Das gab es öfters mal, dass das nachts aufsteht und in eines der anderen Zimmer geht, zu einem der Geschwisterkinder. Dann haben sie gesucht und haben das Kind aber partout nicht gefunden. Und dann fing die Sucherei an. Sie mussten wirklich lange suchen. Das hat sich irgendwie unter dem Bett, nicht in ihrem Eigenzimmer, irgendwo so versteckt, dass sie lange suchen mussten und war da eingeschlafen. Und die waren schon ganz kirre, ganz verrückt, aber sie haben es gefunden. Wisst ihr, wenn man manchmal das Programm von Kirchen, von Freikirchen liest, ist man manchmal überrascht, was uns wichtig ist. Markus Spieker, der hat mehrere Bücher geschrieben, hat gesagt, nach den Schaukästen zu urteilen, reduziert sich das Angebot vieler Kirchen auf klassische Konzerte. Wisst ihr, klassische Konzerte sind nicht schlecht. Wer Klassik mag, geht da gerne hin, das ist alles gut. Aber wenn wir als Kirchen, als Freikirchen nur noch klassische Konzerte oder andere Konzerte machen, das ist zu wenig. Jesus erzählt ja die Gleichnisse, um Mut zu machen, loszugehen, weil er deutlich machen will, das ist mir wichtig. Gott macht sich auf die Suche. Und Gott macht eben nicht nur Konzerte, sondern er will Menschen erreichen. Der Hirte, der geht los und sucht, bis er das Schaf gefunden hat. Das kann schnell gehen, das kann manchmal Stunden dauern, das kann sehr kompliziert sein. Derjenige, der eine Münze sucht, und er hat noch deutlich gemacht, der Hirte, der kann das so machen, indem er das Schaf beim Namen ruft. Hirte kennen ja ihren Hirten, Schafe kennen ihren Hirten so rum. Und die kennen die Stimme und wenn der Hirte in der Nähe ist, werden die sich normalerweise melden, weil sie ja auch gefunden werden wollen. Und er hat gesagt, wenn man eine Münze verliert, wer schon mal eine verloren hat, könnte es mal versuchen, durch den Raum gehen und rufen, Münze, wo bist du? Münze, wo bist du? Die Münze wird nicht antworten, weil Münzen nicht reden können. Wer eine Münze verliert, muss Zeit investieren, muss sich anstrengen, Mühe geben. Das Mädchen vorher hatte hier seine Perlenkette verloren, dann waren hier ganz viele kleine Perlen. Was hat sie gemacht? Sie hat alle einzeln eingesammelt. Ich glaube, sie hat auch alle gefunden, aber fast alle, sind noch ein paar übrig. Dann müsst ihr die nachher einsammeln und ihr abgeben, dann wird sie sich freuen. Aber hat gemerkt, das war ihr wichtig. Und die haben nicht geantwortet. Man musste also suchen. So ist es bei manchen Menschen auch, muss man sich investieren. Da reicht es nicht zu suchen, Heinz, wo bist du? Heinz wird sich nicht freiwillig melden. Man muss in Heinz vielleicht Zeit investieren, Kraft investieren, Energie investieren, sich Mühe geben. Das ist sehr verschieden. Der Vater, der hat das anderes gemacht. Der wusste, wenn ich mich auf die Suche mache, mein Sohn wird nicht kommen. Aber er hat aktiv gewartet. Der hat wahrscheinlich nachts die Tür aufgelassen. Er ging morgens immer raus, hat geguckt, kommt mein Sohn zurück? Ist er bald da? Gemeinden brauchen auch offene Türen für Menschen. Und Jesus lädt uns ein, indem er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, bei dieser Suchbewegung mitzumachen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auf richtige Art und Weise machen, so wie die Leute in dieser Geschichte. Die Motivation war Liebe. Jemand hat mal gesagt, Christen haben die Lizenz zu lieben. James Bond darf töten, wir dürfen lieben. Das ist doch viel schöner. Also ich finde es auf jeden Fall besser. Wir haben die Lizenz zu lieben. Und jemand, der in einem muslimischen Land war, als Professor, kam zurück und hat gesagt, dass er festgestellt hat, dass viele Muslime sich danach sehnen, Freundlichkeit, Herzlichkeit, echte Freundschaft zu erleben, und hat gesagt, nach dieser Zeit, für ihn ist klar geworden, Evangelisation besteht zu 90% aus Liebe. Und jemand hat dann gesagt, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, Evangelisieren ist nur Arbeit, das ist anstrengend. Da geht es darum, dass ich Menschen gegen ihren Willen für irgendetwas gewinnen muss. Und ihm ist klar geworden, Evangelisieren bedeutet, Menschen zu lieben. Paulus schreibt das in 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, die wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Die Liebe. Was bedeutet das für uns? Wie können wir Menschen erreichen? Wie kann man Menschen Gottes Liebe vor Augen malen, indem man eben zum einen manchmal viel Zeit investieren muss in Menschen? Wisst ihr, was uns nicht mehr so bewusst ist? Paulus war ja der Christen verfolgt hat, dann zum Glauben gekommen ist. Aber Paulus musste von vielem nicht überzeugt werden. Paulus war hingegeben an Gott. Wenn man Paulus gefragt hätte, ist die Bibel für dich Gottes Wort, hätte er gesagt, natürlich ist die Bibel für mich Gottes Wort. Wenn man Paulus gefragt hätte, betest du, hätte er gesagt, natürlich bete ich, das ist für mich gar kein Problem. Wenn man heute mit Menschen spricht, kann man das alles oft gar nicht mehr voraussetzen. Man muss viel früher anfangen und das dauert oft eine lange Zeit, Menschen zu gewinnen. Wir müssen Beziehungen aufbauen. Wisst ihr, Freunde hören Freunden zu. Das ist so ein Satz, der heute noch gilt wie immer. Freunde hören Freunden zu. Wenn ich mit Menschen echte Freundschaften baue, sind die auch bereit, eher auf das zu hören, was ich ihnen vielleicht mal sage über meinen Glauben. Und ich muss Menschen in ihren Nöten begegnen, Menschen wirklich da abholen, wo sie sind. Wisst ihr, manche Menschen sind Freunde wie Hiob, die haben schnelle Antworten, klare Glaubenssätze, aber sie haben Hiob kein Deut geholfen. Manchmal sind wir schnell zum Reden, langsam zum Hören. Andersrum wäre es besser, langsam zum Reden, schnell zum Hören, dass wir Menschen fragen, was bewegt dich wirklich? Was treibt dich um? Und dass wir bereit sind, als Zeuge zu leben. Wir denken manchmal, wir müssen Evangelisation tun, aber wir müssen Zeuge sein, etwas leben. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Da geht es um etwas, was uns ausmacht, was wir leben, was Menschen an uns sehen. Jim Patterson, der hat ein Buch geschrieben über Evangelisation, und da berichtet er von seinem 13-jährigen Sohn Todd. Ist ein Amerikaner, heißen die Kinder ein bisschen anders als bei uns. Die waren als Missionare in Brasilien, und dann hat der 13-jährige Junge, der wollte auch gern sein wie seine Schwester. Die konnte allen Menschen von Gott erzählen und von Jesus, und er konnte das nicht. Und er hatte dann so ein bisschen schlechtes Gewissen, und sein Papa hat ihn dann in die Seite genommen und hat gesagt, Todd, du musst nicht sein wie deine Schwester, lebe einfach das, was du glaubst. Sei ein Friedensstifter, lebe versöhnt mit Menschen, achte darauf, das kannst du gut. Und da hat dieser Junge, dieser Todd mit dem brasilianischen Nachbarnjungen, Eduardo hieß der, hat er sich ziemlich verkracht, da gab es richtig Zoff. Und dann waren sie erstmal nicht mehr befreundet. Und dann hat der Vater nochmal mit seinem Sohn gesprochen, was er jetzt machen kann, weil das hat dem Jungen auch leid getan, der mochte den Nachbarn ja eigentlich gerne. Und da hat er gesagt, mit ihm über ein Römerkapitel gesprochen, Römer 12, wo eben steht, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und so viel an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Und dann hat er mit dem Jungen gesprochen. Und dann ist der Todd zu seinem Nachbarn gegangen, zu dem Eduardo, und hat ihn um Entschuldigung gebeten, wo er was falsch gemacht hat. Er hat gesagt, lass uns wieder Freunde sein, ich halte das nicht aus, ich möchte gerne mit dir zusammen sein. Und das Interessante war, kurz darauf kam die Mutter von dem Eduardo, also zu der Familie des Missionars, und hat gesagt, wir beobachten sie schon lange. Wir wollen ja wissen, was sie für Leute sind. Und wissen Sie, das, was Ihr Sohn getan hat im Umgang mit meinem Sohn, das hat mich sehr berührt. Ihr Sohn hat etwas, was wir brauchen, was wir haben wollen. Und so sind die über das Gespräch, ins Gespräch über den Glauben gekommen, durch das Sein, nicht über das Tun. Lass dich von Gott gebrauchen, sage, Herr, ich möchte mit dem, wie du mich gemacht hast, ein Zeugnis für andere Menschen sein. Der dritte und letzte Gedanke, freue dich mit oder an den Gefundenen. Wisst ihr, ich habe ja gesagt, das ist manchmal harte Arbeit, mit Menschen Zeit in Menschen zu investieren. Lohnt sich das überhaupt? Ich finde ganz schön, in Willow Creek, der Bill Heibels hat das mal erzählt, da gibt es die sogenannten Narrenbänke. Die Narrenbänke sind bei Ihnen im Auditorium, also bevor man in den Gottesdienstsaal kommt, da gibt es sogenannte Narrenbänke und sie nennen sie deshalb so, weil er gesagt hat, jeden Sonntag sitzen auf diesen Narrenbänken manchmal Leute und warten. Die warten bis kurz vor dem Gottesdienst, manchmal auch noch, wenn der Gottesdienst anfängt. Worauf warten sie? Sie warten auf Leute, die sie eingeladen haben und die gesagt haben, wir kommen. Und dann sitzen die manchmal auf diesen Bänken und beten, Herr, lass ihn doch endlich kommen. Du weißt, ich habe so lange für meine Mutter oder für meinen Bruder, für meine Schwester gebetet und sie wollen kommen. Lass sie doch auch kommen. Und er sagt, manchmal ist es so, dass die Eltern oder der eingeladen ist, dann doch nicht kommt. Und die fühlen sich dann manchmal wie Narren. Und Bill Heibels erzählt, als er einmal nach dem Gottesdienst, Bill Heibels ist ein Pastor aus den USA, als er nach dem Gottesdienst einmal da mit ein paar Männern sich unterhalten hat, kam plötzlich ein junger Mann auf ihn und hat geweint und geschluchzt. Und bis der sich fassen konnte, hat es eine Weile gedauert, hat er gesagt, und ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass mein Vater kommt. Ich habe heute Geburtstag. Und mein Vater hat mir versprochen, er wird kommen an meinem Geburtstag. Er hat es mir zugesagt. Und ich habe gewartet auf dieser Bank den ganzen Gottesdienst bis zum Ende und er ist nicht gekommen und hat geweint. Manchmal ist es so, dass es, wenn man in Menschen investiert, manchmal auch enttäuscht wird. Paulus schreibt 1. Korinther 4, Vers 10, wir sind Narren um Christi willen. Manchmal fühlt man sich so und sagt, lohnt sich das überhaupt? Wisst ihr, und das ist das Letzte, was Jesus in diesem Gleichnis deutlich macht, ja, es lohnt sich. Weil Jesus sagt, finden macht Freude. Wenn man dann wirklich erlebt, dass jemand Jesus kennenlernt, dass er sagt, ich öffne mich für Gott, ich will mit Gott leben, dann bewirkt das Freude bei dem Finder, bei dem, der mitgeholfen hat. Der Hirte freut sich, als er das Schaf findet. Da heißt es dann, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Als die Frau ihre Münze findet, sagt sie, freut euch mit mir, ich habe meine Münze gefunden. Und als der Vater, als der Sohn zurückkommt, der verloren war, sagt er, lasst uns feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn ist wieder da, er lebt. Wenn Menschen Gott begegnen, dann herrscht Freude. Jesus sagt das in diesem Gleichnis, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Es lohnt sich, wenn Menschen Jesus kennenlernen. Im Himmel wird gefeiert. Nur die Besserwisser in dieser Geschichte, die können sich nicht freuen, die ärgern sich, weil eben das, was sie dachten, nicht richtig war. Ich möchte euch Mut machen, einzustimmen in das, was Jesus auf dem Herzen liegt, diese drei Dinge. So wie Gott, sich auf die Suche zu machen, weil das Verlorene wirklich wichtig ist. Das Zweite zu erleben, eben dieses Suchen auszumachen, mitzubekommen. Das Verlorene löst diese Aktion aus. Und das Dritte, dann diese Freude zu erleben, wenn jemand umkehrt. Ich möchte am Ende dieser Predigt einfach Mut machen, euch Mut machen, so zu leben, zu sagen, ich möchte für Christus sein, ich möchte nicht tun, ich will sein. Ich selber habe gelernt, dass ich Menschen mehr lieben muss, nicht unbedingt das, was ich tue, das ist auch schön, aber dass es darum geht, Menschen zu begegnen. Und das wünsche ich dir auch. Vielleicht sind heute Morgen auch Menschen da, die sagen, diese Beziehung zu Gott habe ich vielleicht noch gar nicht. Wissen Sie, dann möchte ich das am Ende einfach nochmal betonen, was ich am Anfang gesagt habe. Nehmen Sie das mit, dieses Wissen, dass Gott Sie lieb hat. Dass Gott Sie auf dem Herzen trägt. Und dass Gott Sie erreichen möchte und sagt, dich will ich auch haben. Ich will, dass du immer zu meiner Familie gehörst. Ich möchte dich reich beschenken. Und dann lädt Jesus Sie ein und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, dürfen Sie gerne mich fragen oder einen der Leute, die Sie hier vorne gesehen haben, was das geht, wie man das in Anspruch nehmen kann, Jesus kennenzulernen. Sonst möchte ich jetzt gerne einfach noch beten und Gott bitten, dass er uns nochmal etwas aufs Herz legt, was für uns wichtig ist. Herr, ich danke dir für diese Gleichnisse, in denen du so sagst, dass das Verlorene dir unendlich wertvoll ist und dass eine Suchaktion losgetreten wird. Du machst dich auf die Suche nach Menschen, nach jedem Einzelnen, auch nach jedem Einzelnen, der heute hier ist, weil jeder Einzelne dir unendlich wichtig ist. Von Felix bis zu den Älteren unter uns, jeder ist dir wichtig und dafür danke ich dir. Herr, und wenn wir zu dir kommen und umkehren, dann ist Freude im Himmel. Herr, und ich möchte dich bitten, dass noch oft Freude im Himmel ist, weil wir und andere Menschen einfach immer wieder umkehren oder Menschen dich neu kennenlernen. Und ich danke dir, Herr, dass manchmal fühlt man sich auch vielleicht, als lohnt sich das nicht. Aber du sagst, das ist im Gleichnis, es lohnt sich. Es ist etwas ganz Besonderes und wir dürfen daran teilhaben. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Segne heute die Verwandten und die Familie von Felix. Schenk ihnen eine schöne Feier, einen schönen Tag, ein gutes Miteinander. Danke, dass du Felix lieb hast und dass du ihn begleitest. Und wir danken dir, dass du auch jeden anderen von uns geleitest und anrührst mit deiner Macht und deiner Kraft. Amen. Danke fürs Zuhören. Ja, wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Macht es gut.